Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Der Zionsberg in Jerusalem. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Maria Langeck. Ich möchte Ihnen heute den Zionsberg in Jerusalem vorstellen. Dieser Hügel im Süden der Jerusalemer Altstadt ist für Juden, Christen und Muslime, für religiös und politisch denkende Menschen ein besonderer Ort. Erinnerungen und Hoffnungen, alte Geschichten und Visionen sind mit diesem Berg verbunden. Ich selbst habe 6 Jahre lang in Israel gelebt und hatte oft Gelegenheit, Jerusalem zu besuchen. Und ich habe es wirklich niemals verabsäumt, mir die Zeit zu nehmen, zumindest für einen kurzen Augenblick auf den Zionsberg hinaufzusteigen, um dort zu beten. Und da ist mir oft folgender Psalmvers in den Sinn gekommen.
Sein heiliger Berg ragt herrlich empor. Er ist die Freude der ganzen Welt. Der Berg Zion liegt weit im Norden. Er ist die Stadt des großen Königs. Psalm 48, Vers 3.
Zion wird manchmal bezeichnet als der Berg über den Zeiten. Wer Zion sagt, so schreiben die Benediktiner der Domitio-Abtei, die auf dem Zionsberg liegt, auf ihrer Homepage. Zion, schreiben sie, lässt Zeiten eines Instruments erklingen, das von Zusammenführung und Sammlung, von Auftrag und Sendung des Gottesvolkes erzählt, von einem Gottesvolk. Zion bezeichnet ursprünglich wohl diese Stadt, die David vor 3000 Jahren erobert hat, die Jebusterstadt, und die deswegen auch Davidstadt genannt wurde. Das können wir im 2. Buch Samuel lesen.
Dennoch eroberte David die Burg Zion. Sie wurde die Stadt Davids.
Und damit ist eben dieser Südosthügel von Jerusalem gemeint. Wir lesen auch im Psalm 2 über diese Davidstadt und den heiligen Berg.
Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg.
Nach der biblischen Darstellung hat Salomo dann später das Stadtgebiet auf den Nordosthügel Jerusalems ausgeweitet. Also Jerusalem liegt auf diesen beiden Hügeln und er hat dort eben den Tempel auf dem Gelände errichtet, auf dem sich heute der Felsendom sowie die Al-Aqsa-Moschee befinden und dessen Umfassungsmauer ein Abschnitt der Klagemauer bildet, wo die Juden heute noch beten, weil sie sagen, die Gegenwart Gottes ruht noch immer auf dieser Klagemauer, auf dieser letzten Umfassungsmauer des Tempels, die heute noch steht. Der Name Berg Zion hat im Frühjahr diesen Hügel bezeichnet, den Tempelberg. Auch dafür finden wir in der Bibel Belegstellen. Schauen wir uns zum Beispiel das 2. Buch der Chronik an. Da wird eben der Berg Zion mit dem Berg Moria gleichgesetzt. Sie wissen, der Berg Moria ist der Berg, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte.
Salomo begann das Haus des Herrn in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David bestimmt hatte, auf der Tenne des Jebusiters Arauna.
Der salomonische Tempel steht auf oder bei dem Felsen, auf dem Abraham seinen Altar gebaut hat. Das lesen wir im Buch Genesis.
Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz.
Der Begriff Zion ist dann später im Laufe der jüdischen Geschichte und auch im Laufe der christlichen Geschichte immer mehr zu einem Synonym für die Gegenwart Gottes überhaupt geworden, für die Erwählung des Volkes Israel. so wundert es kaum, dass Zion häufig mit Jerusalem gleichgesetzt wird, manchmal sogar mit dem ganzen Land Israel, und dass man schließlich auch im 19. Jahrhundert eine politische Bewegung Zionismus genannt hat. Das ist diese politische Bewegung, die eine Heimkehr der Juden aus aller Welt in das Land Israel, in das Land ihrer Urahnen betreibt, nennt man Zionismus. In der christlichen Überlieferung spielt der Berg Zion als Ort der Versammlung der Jünger Jesu eine große Rolle. Im sogenannten Obergemach im Cynaculum feiert Jesus vor seinem Leiden und seinem Tod das letzte Abendmahl. Es ist auch in diesem Obergemach, in dem sich die Jünger nach dem Tod Jesu rund um Maria versammeln und beten und wo sie den Heiligen Geist empfangen. Verehrt wird in diesem Gebäudekomplex des Cenakulums auch noch das Grab Davids, das im Erdgeschoss liegt. Das ist eine der wichtigsten heiligen Stätten des Judentums. Schauen wir uns diesen Gebäudekomplex einmal ein bisschen näher an. Im zweiten Stock dieses Gebäudes ist eben der Abendmahlsaal, wo Jesus mit seinen Jüngern unmittelbar vor seiner Kreuzigung am Pessachmahl teilnahm. Da kommen auch heute noch zahlreiche christliche Pilger aus der ganzen Welt hin, um zu beten. Obwohl der Raum typische Elemente der Kreuzfahrerarchitektur aufweist, sind seine Fenster im Stil der muslimischen Kunst gehalten. Da gibt es auch noch eine arabische Inschrift, die ist ein Hinweis auf den Versuch, das gesamte Gebäude, einschließlich des jüdischen Heiligtums, des Davidsgrabs, in ein islamisches Heiligtum verwandeln. Somit kann man sagen, sind in gewisser Weise alle Religionen hier unter einem Dach gegenwärtig. An jenem Abend, beim letzten Abendmahl, vertraut Jesus seinen Jüngern unter den Zeichen von Brot und Wein sich selbst an. Sein Leben und seine Botschaft der Hingabe und Liebe, seinen Tod und die Verheißung auf das neue, ewige, vollendete Leben in seinem Namen. Die Begegnung mit Jesus in der Feier der Eucharistie ist heute dort möglich. Da sind die Benediktiner, die diesen Ort dort betreuen. Diese Begegnung mit Jesus sucht dann den Weg in die Welt und zu den Menschen. Gott ist bleibend unter den Menschen. Das ist die Erfahrung der Jünger am Pfingsten, als sie sich im Gebet auf dem Zion versammelt haben. Der pfingstliche Zion ist, man könnte sagen, der Geburtsort der Kirche. Denn von hier aus machen sich die Apostel, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, auf in alle Welt, um die Botschaft Jesu zu verkünden. Wie ein Pulsschlag, kann man sagen, beginnt in diesem Moment, im Augenblick, wo der Heilige Geist herabkommt, jene große Grundbewegung, die das Leben der Kirche und eines jeden einzelnen Christen prägt und ausmacht. Aus der Hinwendung zu Gott, aus der Begegnung mit ihm, aus dem Empfang des Heiligen Geistes, erwächst die Begegnung auf den Nächsten und auf die Welt hin. Das ist aber eine Begegnung, die auf Dauer unfruchtbar bleibt, wenn sie sich nicht immer wieder rückbindet auf jenen geistlichen Urknall am Berg Zion, wenn sie sich nicht immer wieder neu von Gottes Geist erfüllen und leiten lässt. Nur durch den Heiligen Geist kann unsere Bewegung auf den Menschen und seine Nöte fruchtbar werden. Im Untergeschoss dieses Gebäudekomplexes, also direkt unter dem Abendmahlsaal, befindet sich heute eine Synagoge und der Steinsarg Davids. Und seit dem Mittelalter wird dort das Grab des großen Königs verehrt. Das Davidsgrab ist eine Art Mausoleum auf dem Berg Zion in Jerusalem. Und diese Pilgerstätte gilt als eine der wichtigsten des Judentums. Über die Entstehung dieses Mausoleums ist wenig bekannt und historisch gesehen ist natürlich, ob das wirklich der Ort ist, wo man David begraben hat, ist sehr umstritten. Was aber gesichert ist, dass eben schon die Kreuzfahrer an dieser Stelle eine Kirche gebaut haben, in der sie das Grab Davids verehrten. Wie schaut das aus? Da ist ein riesiger antiker Grabstein, der markiert die Stelle, wo König David bestattet sein soll. Und dieser Grabstein bedeckt ein großes Grab, das offenbar schon im Altertum als Beerdigungsstätte gedient hat. Das Gebäude ist ungefähr 1000 Jahre alt, das den König David auf dem Berg Zion in Jerusalem beherbergt. Und das Grab ist mit einem samtenen Tuch bedeckt. Auf diesem samtenen Tuch kann man die Worte lesen: David Melech Israel, also David, der König Israels, lebt immer. Dann ist dort auch noch ein anderer wichtiger Bibelvers: Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Dort rund um dieses Grab, in diesem Mausoleum, sind immer jüdische Pilger anzutreffen. Ich habe das immer sehr berührend empfunden, wenn ich zum Beispiel in das Obergemach gegangen bin, um dort um den Heiligen Geist zu beten. Da musste ich vorher immer durch dieses Grab durchgehen. Da habe ich dort Juden sitzen oder stehen gesehen, die auf Hebräisch die Psalmen des Königs David rezitiert haben, die dort laut gesungen und gebetet haben, die da die Tora, die jüdische Bibel studiert haben und laut gelesen haben. Ich habe das immer wirklich sehr, sehr berührend gefunden, dass ich mir gedacht habe, diese Einheit zwischen uns Christen und den Juden, da beten wirklich am selben Ort, beten die Juden um die Gabe der Tora, beten sie um das Wort Gottes und wir beten im Obergeschoss um den Heiligen Geist, der uns das Wort Gottes erklärt. Und heuer ist da diese Einheit ganz besonders sichtbar, weil das jüdische Pfingsten, Shavuot, und das christliche Pfingsten fallen zufällig auf dasselbe Datum, auf den 24. Mai. Und da kann man sich schon vorstellen, was da heuer auf dem Berg Zion los sein wird. Noch ein anderes kleines Detail: Wann wird denn der Geburtstag und Todestag von König David sozusagen gefeiert? Und zwar dieser Jahrestag von Davids Tod fällt immer mit dem Vorabend von Shavuot. Shavuot ist eben das jüdische Pfingsten zusammen. Und da ist es eben Brauch, die ganze Nacht am Grab zu beten und zu studieren. Also heuer am Pfingsten, am 24. Mai, wird da sicher ganz gebetet werden, ganz intensiv gebetet werden, in einer mehr oder weniger bewussten Einheit auch. Wenn man dann das Davidsgrab verlässt, ein Stück weiter geht, kommt man in das wunderschöne Gebäude gleich nebenan, und zwar ist dort eben diese Domitio-Abtei, wo die Benediktiner leben. Das ist ein ganz beeindruckender Rundbau, der wurde 1910 auf die Initiative des deutschen Kaisers errichtet. Als Maria, die Mutter Jesu, im Sterben liegt, finden auch die Apostel von ihren Missionsreisen wieder zurück auf den Zion. Da haben die Benediktiner eine Ikone, die da sehr schön zeigt, wie die Apostel rund um das Sterbelager Mariens sich versammeln. Die kommen aus der Mission zurück, da versammelt sich die Urgemeinde noch einmal. Es ist eigentlich sehr schön, denn es ist auch ein Bild für die Kirche unserer Tage. Man sieht auf dieser Ikone Christus als den erhöhten Weltenherrscher, und in seinen Händen trägt er die Seele Mariens. Und die Seele Mariens ist dargestellt wie ein Baby, das in Windeln gewickelt wird. Und Jesus hält eben dieses Baby gen Himmel, als Symbol dafür, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist. Ein Fest, das natürlich Maria Himmelfahrt, das die Benediktiner natürlich ganz besonders feierlich und schön auch feiern. Und ich denke, wenn man dort ist und dort betet, da kann man wirklich diese Zusage empfangen, dass alles Leben in Gott hinein vollendet werden wird. Wenn man dann aus der Kirche hinausgeht, dann steht man vor einer steinernen Wand und einem eisernen Tor, und dieses Tor umschließt einen der zahlreichen Friedhöfe auf dem Zionsberg. Es sind also viele Friedhöfe. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der katholische Friedhof, dann gibt es dort auch den protestantischen Friedhof, und auf dem protestantischen Friedhof, ganz interessant, kann man das Grab von jemandem besuchen, den wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, das Grab von Oskar Schindler. Schindler hat eben die Auszeichnung von den Juden erhalten, Gerechter unter den Völkern. Man findet auch viele Informationen über Oskar Schindler im Holocaust-Museum Yad Vashem. Er hat wirklich Hunderten von Juden während der Shoah, während des Holocaust das Leben gerettet, und vor seinem Tod hat er den Wunsch geäußert, in Jerusalem beigesetzt zu werden, in der Heimat seiner Schützlinge. Und diesem Wunsch ist man nachgekommen. Der Zionsberg ist der Ort der Offenbarung Gottes, wo sich Gott offenbart. Und wir hören jetzt ein hebräisches Lied mit dem Titel »Gott spricht aus der Wolke«. Wir sind in der Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums«, heute mit dem Thema »Der Zionsberg in Jerusalem«. Der Name Zion ist nach alttestamentlicher Vorstellung vor allem ein Synonym für die Gegenwart Gottes. Also Gott selber hat den Zion als seinen Wohnort gewählt. Da finden wir im Alten Testament viele verschiedene Bilder jetzt für diese Gegenwart Gottes auf dem Zionsberg. Schauen wir uns einmal an, welche Belegstellen wir finden. Also erstens, der Zionsberg ist von Gott selber gegründet worden.
Beim Propheten Jesaja 14, Vers 32, der Herr hat Zion gegründet.
Dann, der Zion gilt als Wohnstadt Gottes.
Im Buch der Psalmen 9, Vers 12, singt dem Herrn, der thront auf dem Zion, verkündet unter den Völkern seine Taten. Und im Buch Jesaja 8, Vers 3, so spricht der Herr, ich kehre zurück nach Zion und wohne wieder in Jerusalem. Dann wird Jerusalem Stadt der Treue heißen und der Berg des Herrn, der Heere, heiliger Berg.
Zion wird auch als Ort der Königsherrschaft und Offenbarung bezeichnet.
Im Buch der Psalmen 50, Vers 2 bis 6. Vom Zion her, der Krone der Schönheit, geht Gott strahlend auf.
Außerdem wird immer wieder betont, dass Gott vom Zion her Hilfe sendet und dass er vom Zion her segnet.
So wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen. Frieden über Israel.
Auf dem Zionberg ereignet sich aber auch das Gericht Gottes.
Im Buch Jesaja 2, Vers 2 bis 5. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht.
Jahwe hat den Zion erwählt, um dort zu wohnen, beziehungsweise seinen Namen dort wohnen zu lassen. Er hat dort seinen königlichen Palast errichtet, den Tempel. Angesichts der Gegenwart Gottes ist der Zion der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Deshalb wird der Berg als heiliger Berg bezeichnet. Deshalb wird Jerusalem als heilige Stadt und Israel als heiliges Land bezeichnet. Die Gegenwart Gottes heiligt dieses Land und seine Bewohner. Israel ist das erwählte Volk, das heilige Volk. Als Folge der Vorstellung von der Präsenz Gottes auf dem Zion wird dem Zion eine universale Bedeutung zugesprochen. Der Zion bildet also nicht nur eine senkrechte Achse zwischen Himmel und Erde, sondern er bildet auch das Zentrum der Welt, den Nabel der Welt. Das zeigen verschiedene alte Darstellungen auch. Vor allem der zweite Teil des Jesaja-Buchs nimmt diese Vorstellung auf, dass der Zion der Nabel der Welt ist, und zeichnet auch ein Bild von einer zukünftigen Bewegung aller Völker zum Zion hin als dem Mittelpunkt der Welt.
Jesaja, Kapitel 60, die künftige Herrlichkeit Zions, 60, Vers 1 bis 62, Vers 12, auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht leuchtend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.
Der Zion gilt in der Bibel auch als Inbegriff von Schönheit.
Psalm 50, Vers 2. Vom Zion her, der Krone der Schönheit, geht Gott strahlend auf.
Obwohl es in Jerusalem weder einen Fluss noch Kanäle gibt, lokalisiert der Psalm 46 dennoch dort einen Wasserstrom. Und zwar einfach nur, um der Schönheit und auch der Fruchtbarkeit des Zion Ausdruck zu geben.
Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt, des Höchsten heilige Wohnung.
Die besondere Fruchtbarkeit veranschaulicht auch die Vision vom neuen Jerusalem in Ezechiel 47. Und zwar wird da wieder das mystische Motiv des Paradiesstromes aufgenommen. Dem Tempel auf dem Zion wird gesagt, wird ein Fluss entspringen, an dem wunderbare Bäume mit monatlich neuen, leckeren Früchten wachsen und dessen Wasser sogar das tote Meer mit Leben erfüllen wird. Aus der Vorstellung der Präsenz Gottes auf dem Zion folgt natürlich auch folgerichtig der Gedanke, dass vom Zion Schutz und Hilfe ausgehen. Jahwe gilt als König, er ist mächtig und treu, er gibt Sicherheit, er ist Zuflucht für diejenigen, die an ihn glauben und an seinem Wort festhalten. Und die Zuversicht auf seine Macht erlaubt es, dass sich die Bevölkerung des Zions, also das auserwählte Volk, in einer sicheren, geschützten Lage weiß. Zion wird somit zum Inbegriff der schützenden und gnadeerweisenden Gegenwart Gottes. Der Zion erscheint als der Ort, an dem Gott das Chaos im Griff hält und bezwingt.
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen und vor seinem Ungestüm die Berge erzittern. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt, des Höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Reiche wanken, es dröhnt sein Donner, da zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf der Erde. Er setzt den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Er zerbricht die Bogen, zerschlägt die Lanzen, im Feuer verbrennt er die Schilde. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg.
Die Gegenwart Gottes auf dem Zion bindet auch den irdischen König an diesen Ort. So ist der Zion der Ort, an dem Gott seinen König mit allen Vollmachten eingesetzt hat. Die Taten Gottes und des von ihm eingesetzten irdischen Königs scheinen zu verschmelzen, wenn zum König gesagt wird:
Vom Zion strecke Jahwe das Zepter deiner Macht aus. Psalm 110, Vers 2.
Die Bindung des irdischen Königs an den Zion gibt diesem Halt, Macht und Sicherheit. Die Vorstellung von der Uneinnahmbarkeit und Stärke des Zions überträgt sich damit auch auf das irdische Königtum. Der Zion ist der Ort, von dem aus der irdische König die Gerechtigkeit und Weltordnung Gottes durchsetzen kann. Deswegen ist es auch berührend zu sehen. Ich begrüße jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, die erst später zu unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind. Unser Thema ist heute der Zionsberg in Jerusalem. Wir haben schon am Anfang der Sendung gesagt, der Berg Zion ist eigentlich der Geburtsort der Kirche. Wenn wir von der Altstadt auf den Zionsberg hinaufsteigen, dann führt der kürzeste Weg durch das Zionstor. Wenn man da hinauf geht, dann sieht man schon von Weitem das spitze Kegeldach und den hohen Glockenturm der katholischen Dormitio-Kirche, die heute den Benediktinern gehört. Beim Besuch des deutschen Kaisers 1898 schenkte der türkische Sultan seinem Verbündeten das Areal auf dem Berg Zion und der Kaiser gab es dann an das Kölner Erzbistum weiter. Der Baumeister Heinrich Renard erbaute dort die Marienkirche im neoromanischen Stil. Sie wurde 1908 eingeweiht. Südlich der Kirche wird im ersten Stock der Raum des letzten Abendmahls verehrt. Das Gewölbe dieses Raumes wird von zwei gotischen Säulen getragen und ein Felsblock gegenüber der muslimischen Gebetsnische markiert den Platz Jesu beim letzten Abendmahl. In dieses Obergemach kehrten die Jünger dann später nach der Auferstehung Jesu zurück und dort fand das in der Apostelgeschichte berichtete Pfingstwunder statt. 50 Tage nach Ostern feiern die christlichen Kirchen das Pfingstfest. Mit den Zeichen von Feuer und Sturm, den Zeichen des göttlichen Geistes, der auf ein unzerstörbares Leben jenseits des Todes hoffen lässt, schließt der Osterfestkreis. Durch die Geistsendung wurden die ersten Christen gestärkt, die Frohbotschaft der Auferstehung weiterzuerzählen. Der Heilige Geist steht im Mittelpunkt des Pfingstfestes. In der Bibel wird das Ereignis mit beeindruckenden Bildern geschildert. Verschiedensprachige Völker verstehen sich plötzlich. Die Begeisterung wirkt bei den Jüngern, als wären sie betrunken. Feuerzungen und ein Sturm wird sichtbar. Der Geist ist das verbindende Band zwischen Gott und dem Menschen. Immer wieder sind wir eingeladen, miteinander unseren gemeinsamen Geburtstag zu feiern. Und heuer werden wir Pfingsten am 24. Mai feiern. Und wie ich schon zu Beginn der Sendung gesagt habe, heuer ist es ganz besonders, dass auch die Juden am 24. Mai das jüdische Pfingsten feiern. Also heuer fallen die beiden Feste zusammen. Ein paar Worte zum jüdischen Pfingstfest. In der Apostelgeschichte lesen wir:
Und als der Pfingsttag gekommen war.
Aber was wurde eigentlich zu Pfingsten in Jerusalem gefeiert? Man hätte auch übersetzen können: Und als Shavuot, das Wochenfest, gekommen war. Das ist nämlich der Name des jüdischen Festes, das gefeiert wurde, als das Pfingstereignis geschah. 7 Wochen, Shavuot heißt übrigens Wochen, nach dem Pessachfest feiert die jüdische Gemeinde eben dieses dritte Wallfahrtsfest. Und wie bei den anderen Festen liegt auch hier ein Erntedankfest zugrunde, die Darbringung der Erstlingsfrüchte der Felder im Tempel. Sie werden als Zeichen des Dankes an Gott, der sein Volk satt werden lässt, dargebracht. Zugleich wird das Geschenk der Tora, des Gesetzes, das Mose am Sinai empfangen hatte, gefeiert. Der Dank für die Erstlingsfrüchte und der Dank für die Tora bestimmen das Wochenfest.
Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgestiegen. Buch Exodus, Kapitel 19, Vers 18.
Auf dem Sinai offenbart Gott sein Wort und Israel offenbart seine Kraft zu antworten. Erst durch die Annahme der Tora wurde Israel ein freies Volk. Ohne die Annahme der Tora hätte sich die Befreiung aus der geistigen Knechtschaft zu Pessach nicht vollenden können. Und dieses Fest, so ist anzunehmen, feierten auch die Jünger damals in Jerusalem. Deshalb haben sie sich im Abendmahlsaal rund um Maria versammelt. Sie feierten die Gabe der Tora. Sie dankten für das Brot zum Leben, als sich das Pfingstwunder ereignete und der Heilige Geist sie mit Sturmesbrausen und Feuerflammen erfasste und ermächtigte, das Wort Gottes verständlich als Brot des Lebens zu predigen. Durch das Erkennen der Verwurzelung des Pfingstfestes im jüdischen Schavuotfest werden die Erscheinungen von Brausen und des Windes und Feuerflammen erkennbar und verständlich. Denn auch am Sinai handelt es sich um eine mächtige Offenbarung Gottes in seinem Wort, um eine Feuer- und Windoffenbarung. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, langsam nähern wir uns dem Ende unserer heutigen Sendung. Die jüdischen Wurzeln des Christentums möchte Ihnen jetzt zum Abschluss noch eine kleine Betrachtung zur Gabe der Tora am Sinai zum jüdischen Wochenfest zu Shavuot bringen. Wie kann ein begrenzter Sterblicher Kontakt mit einem unbegrenzten Gott haben? Darüber denken die Menschen seit Jahrhunderten nach. Gott ist unendlich und unbegrenzt und Gott ist für uns unbegreiflich. Wie können wir mit ihm verbunden sein? Die jüdischen Weisen gehen in einem Midrasch auf diese Frage ein und erklären, dass der folgende Vers den spirituellen Zustand der Welt vor der Übergabe der Tora beschreibt.
Der Himmel ist der Himmel Gottes, doch die Erde gab er dem Menschen.
Das ist also der Zustand vor dem Ereignis auf dem Sinai. Der Himmel, die spirituelle Ebene, beeinflusste vor der Gabe der Tora die materielle Ebene nicht. Die Menschen auf der Erde hatten sozusagen keinen Zugang zum Spirituellen. Das ändert sich, sagt dieser Midrasch, nach der Übergabe der Tora, nach der Übergabe des Gesetzes. Gott erlaubt sozusagen eine Kommunikation zwischen beiden Ebenen, der spirituellen und der materiellen. Das heißt, Gott erlaubt da, dass diese Kluft zwischen Gott und dem Menschen überwunden wird. Darum lesen wir:
Und Gott stieg auf den Berg Sinai hinab.
Also Gott manifestiert sich und wird für den Menschen erreichbar. Es steht aber noch etwas anderes geschrieben in der Bibel:
Moschee stieg hinauf zu Gott.
Also das heißt, nicht nur Gott kommt zu uns, auch wir dürfen uns und unsere Umwelt von nun an zu Gott emporheben und mit Spiritualität erfüllen. Also durch diese Gabe der Tora am Sinai wird diese Kluft, die seit der Erbsünde zwischen Gott und dem Menschen bestanden hat, überwunden, diese Kluft zwischen Materiellem und Spirituellem. Am Sinai gibt uns Gott die Tora, um eben diese Erfahrung zu machen. Und diese Gabe der Tora am Sinai ist kein einmaliges Ereignis für einen Juden, sondern eröffnet einen Kanal, durch den der Mensch bis heute mit Gott kommunizieren kann. Die Lehre der Tora macht Gott für uns zugänglich, denn Gott manifestiert sich selber in der Tora und ihren Geboten. Über Gottes Offenbarung am Sinai, die bis heute andauert, sagen jüdische Gelehrte, Gottes Stimme hatte kein Echo, ist ein interessanter Gedanke. Stattdessen, sagen sie, durchdrang seine Stimme die materielle Substanz der Welt. Und seither ist die Tora nicht mehr im Himmel, sondern ein Teil der Welt, in der wir leben, ein Teil unserer materiellen Welt. Dank der Tora kann der Mensch sich mit Gott verbinden und mit seinen Gefühlen, Gedanken und Handlungen Gott erreichen. Liebe Hörer und Hörerinnen, somit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Jürgen Sturm dafür bedanken, dass er uns seine kostbare Zeit geschenkt hat und die Bibelstellen für uns gelesen hat. Ich melde mich wieder bei Ihnen im Juni mit einer Sendung zum Thema von Jericho zum Toten Meer. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Gesegnetes Pfingsten. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.